Delta to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Neues Jahr, neues Glück, könnte man einfach mal so sagen. Hier spricht Hauptfeldwebel Tobi Hennig und ich spreche jetzt mit Hauptfeldwebel Sam Hansen im Einsatz. Hallo Sam.
Einen wunderschönen guten Tag Tobi, schön dich zu hören im neuen Jahr.
Ebenso, Sam, ich wünsche dir, man darf es glaube ich heute, ist ein bisschen spät, aber ich mache es jetzt einfach, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid im Einsatz gut in das neue Jahr gekommen.
Soweit, so gut. Also ich würde behaupten, ja, sind wir.
Und ich würde sogar behaupten, dass ihr eigentlich bestimmt recht gut reingekommen seid, denn... Kann es nicht sein, dass jetzt seit dem 1.1. was richtig Gutes auch bei euch rumkommt?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auf eine ganz bestimmte Erhöhung hinaus willst. Und zwar die Erhöhung vom sogenannten Auslandsverwendungszuschlag. Ja, du hast recht. Seit dem 1.1. können wir uns da über mehr Geld, wie man so schön sagt, freuen. Jetzt heißt nicht, dass das jetzt unbedingt direkt und sofort immer ausgezahlt wird. Kann natürlich sein, dass es da so Nachzahlungen und so etwas gibt. Aber es ist bestätigt, ja, der AVZ ist in der jeweiligen Stufe angehöht worden oder erhöht worden.
Und, genau. Ja, und Grundlage ist das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz. Ein Gesetz mit wie viel Buchstaben?
Ich habe immer noch nicht gezählt, aber ich freue mich, dass du jedes Mal diese Anzahl der Buchstaben und vor allen Dingen das Wort korrekt wiedergeben kannst.
Ja, ne? Ja, wenn es einmal drin ist. Es sind tatsächlich 41 Buchstaben, Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz. Und auch weitere dienstliche oder dienstrechtliche Vorschriften wurden dann noch ein bisschen geändert, also einige Zuschläge. Es ist jetzt nicht nur der Auslandsverwendungszuschlag, sondern einfach das Besoldungsrecht. Da sind so ein paar Änderungen, die... was Stellenzulagen betrifft und so auch noch mit eingegliedert sind.
Ich würde gerne erwähnen, dass es die Prämie für besondere Einsatzbereitschaft jetzt gibt. Die ist nämlich auch in diesem Gesetz mit inbegriffen.
Das heißt?
Das heißt, bei so größeren Katastrophen wie beispielsweise einer Flut im Inland oder bei Dingen wie dem G20-Gipfel, weil das Gesetz betrifft ja jetzt nicht nur die Bundeswehr, es betrifft ja auch die Polizei, können bei solchen Dingen, die nicht alltäglich sind, sondern eben von einem größeren Ereignis, ein größeres Ereignis darstellen, möchte ich sagen, da kann man jetzt eben auch mit einer Prämie rechnen.
Okay, wie siehst du das mit Prämien? Weil ich meine, wir haben jetzt 145 Euro in Stufe 6 pro Tag. Würdest du behaupten, es wäre vielleicht auch sinnvoll, nochmal abzustufen, dass Menschen, die vielleicht viel rausfahren oder halt mit in irgendwelche in Konvois gebunden sind, die dann nochmal mehr bekommen sollten? Würdest du so Prämien auch befürworten?
Ich persönlich bin ein Fan davon, dass man nicht nur Begrifflichkeiten, sondern auch Tätigkeiten voneinander trennt. Das, was du gerade ansprichst, ist die Trennung von den Tätigkeiten. Das, was ich ansprechen möchte, ist die Trennung von Begrifflichkeiten. Der Auslandsverwendungszuschlag kann nicht verglichen werden mit einer Erhöhung meines Gehalts, wenn ich einer bestimmten Verwendung nachkomme. Das nennt sich nämlich anders. Das heißt nicht Zuschlag, sondern...
Ja.
Das ist die Stelle, wo du was sagen musst?
Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, was du meinst.
Ich habe das Wort selber vergessen, deswegen warte ich darauf, dass du es sagst. Ich komme gleich drauf, einen Moment.
Ja, nee, sorry, ich weiß es auch nicht.
Mein Gott, Zulage, dankeschön. Richtig.
Ach, genau. Eine Zulage, ja, habe ich ja eben schon gesagt, eine
Stellzulage. Lass mich an dem Punkt nochmal einhaken.
Butter bei die Fische.
Die Trennung von Begrifflichkeiten und das bedeutet eben, dass ein Zuschlag nicht das gleiche ist wie eine Zulage. Und Zulagen sollte man anders bewerten.
Ja, okay. Ja, aber würdest du denn so eine bewerten, dass man sagt, okay, wenn du im Einsatz bist und ich fahre dann noch mit raus, dass man da noch eine Zulage macht oder nicht?
Ich weiß nicht, ob es schon eine gibt in der Form. Das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es so etwas gibt. Ich bin mir aber auch sicher, dass das stets und ständig geprüft wird.
Das bestimmt. Ich kann auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, ich würde es nicht befürworten, weil ich um dieses ganz plakativ mal auszudrücken, einen Gefechtsfeldtourismus womöglich irgendwie hervorgerufen werden würde, weil Menschen auf einmal sich natürlich darum reißen könnten, mit rauszufahren. Aber ich finde, es sollten immer die besten und die bestmöglichst ausgebildeten Menschen rausfahren.
Immer abhängig von der jeweiligen Tätigkeit, die der Soldat oder die Soldatin eben wahrnimmt. Gar keine Frage.
Gefährlich ist es so oder so, es kann halt auch was im Einsatz passieren und wenn man dann natürlich versehrt nach Hause kommt, ist das nichts Schönes. Jetzt steht tatsächlich im Mai eine Veranstaltung für eben so kriegsversehrte oder einsatzversehrte Soldaten an. Weißt du, welche ich meine?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich meine, wir arbeiten ja nicht nur seit gestern zusammen und du hast schon mal an einer solchen teilgenommen. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du da auch schon mal Gesellschaft genossen vom Königlichen Haus aus Großbritannien. Es sind die Invictus Games, richtig?
Du bist so gut. Ja, die Invictus Games. Und tatsächlich, ich habe mich schon mit dem damaligen Ausrichter, mit Prince Harry, unterhalten. Da, wirklich, man kann es einfach so sagen, da sind wirklich fast alle Briten erpicht drauf, sich eben genau mit diesen Blaublütern mal zu unterhalten. Und ich habe ihn getroffen. Es war wunderbar. 2014 war es. Und da hat er die ersten Invictus Games ausgerichtet. Er war nämlich 2012 bei den Warrior Games.
Jetzt tu mir bitte einen Gefallen. Du hast es mir bestimmt vielleicht auch schon mal erzählt und wahrscheinlich habe ich nur mit einem Ohr zugehört. Invictus Games, das waren die Veranstaltungen, wo versehrte Kameraden bestimmte Disziplinen durchführen?
Ja, man kann es eigentlich so ausdrücken, dass man sagt, paralympische Sportveranstaltung mit kriegsversehrten Soldaten.
Welche Disziplinen konntest du da schon beobachten?
Ach, eigentlich kannst du dir da sämtliche Disziplinen vorstellen, wie es nun mal auch bei den Paralympischen Spielen nun mal so üblich ist. Du kannst anfangen bei Basketball, du kannst anfangen bei Laufen, du kannst anfangen bei Speerwerfen. Also es gibt Unmengen an Sportveranstaltungen bzw. Sportdisziplinen, in denen man sich da messen kann. Es gibt Unmengen an Sportdisziplinen, in denen die sich dort messen können, ja.
Die sind aber dieses Jahr nicht nochmal in Großbritannien.
Nein, tatsächlich waren sie das erste Mal in London, das zweite Mal in Florida, das dritte Mal in Toronto in Kanada, das vierte Mal in Sydney und das fünfte Mal jetzt in Den Haag, genau. Und Sam, man munkelt, dass sie wohl auch irgendwann mal nach Deutschland kommen, aber da gibt es noch nichts Spruchreifes, von daher kann ich dir da nicht so viel zu sagen. Aber witzigerweise, damals hat Prince Harry sehr viel Unterstützung bekommen bei den ersten Invictus Games von dem Oberbürgermeister Londons. Weißt du, wer das war?
Zu dem Zeitpunkt, das muss ja dann jetzt 4 Jahre her gewesen sein.
Ja, 2014, genau. 5 Jahre, 6 Jahre.
Okay, dann war das jetzt ungefähr 6 Jahre her. Nein, weiß ich nicht.
Kein geringerer als Boris Johnson. Man glaubt es kaum, aber er hat ihm da tatkräftig Unterstützung zukommen lassen. Und das Ganze hat damals, ich hatte es tatsächlich ein bisschen anrecherchiert, 1 Million Pfund gekostet. Die Foo Fighters waren da, James Blunt war da, Kaiser's Chiefs. Und ich muss sagen, ich war ja damals da 2014 und es war sehr heroisch. Aber ich glaube, das ist halt so, Briten und die Amerikaner, die sind da ja schon so ein bisschen gleich, ne? Was das Heroische betrifft, was das Feiern eines Berufes, zum Beispiel eines Soldaten betrifft.
Ja, zumindest sind sie da deutlich anders als andere Nationen.
Die werden da gefeiert. Ja, Sam, erklär's mir, was macht man denn so den ganzen Tag im Einsatz, außer vielleicht sich über das neue AVZ zu freuen, also über das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz?
Du wirst jetzt lachen, haha, aber das ist so gut wie gar kein Thema hier. Tatsächlich nicht mehr. Sicherlich, wir haben ja für Radio Ananach so eine klitzekleine Umfrage gemacht und auch mal nachgefragt, hier habt ihr euer AVZ schon irgendwie verplant. Die einen tun es, die anderen tatsächlich nicht, sondern die warten erstmal ab, wie es aussieht nach dem Einsatz. Und ansonsten war das tatsächlich kein Thema. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das, was die Menschen hier am meisten interessiert, ist die Verbindung nach Hause, also die Telefonate oder nach Möglichkeit auch Nachrichten, die man dann nach Hause schickt, nebst Päckchen. Und alles andere ist die aktuelle Nachrichtenlage.
Also man hat dann vielleicht auch mal so hin und wieder Zeit in der dienstfreien Zeit, so ein bisschen das Internet oder so zu durchstöbern. Wie wär's mit Luftwaffe.de?
Hm? Aber selbst bei Luftwaffe.de kommst du dann auf Bundeswehr.de.
Und dann?
Kann man in die Unterkategorie der Luftwaffe gehen, das stimmt.
Ja, siehst du. Ja, weil ich mir einfach vorhin tatsächlich den Spaß gemacht habe und ein bisschen die Internetauftritte der jeweiligen Streitkräfte angeguckt habe. Und ich bin hängen geblieben bei der Luftwaffe und muss sagen, es geht um den Traumberuf eines jeden Kindes.
Feuerwehrmann.
War das nicht auch dein Traumberuf? Ja, genau. Feuerwehrmann bei der Luftwaffe.
Nein, ich tippe drauf, du willst genau auf so den Piloten hinaus. Ich meine, wer hat noch nie vom Fliegen geträumt?
Ja. Ja, oder? Wolltest du nicht Pilot werden?
Doch, bestimmt irgendwann mal. Allerdings hat dann meine Abiturnote in Mathematik gesagt, nein, du wirst kein Pilot.
Ach, er macht schon Abstufungen in die Mathematiknote. Bei mir wäre einfach das Abitur so oder so zu schlecht gewesen. Mit 3, ja, ich muss ja hier keine Daten preisgeben, aber 3, hätte es einfach nicht gereicht für den Pilotenberuf.
Aua.
Ja, was soll ich machen? Aber bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen daran gescheitert. Ich glaube, man hat verpasst, mir in meinen jugendlichen Kinderjahren auch einfach mal zu sagen, ja, verfolg deine Ziele und Träume. Das ist jetzt keine Kritik an meinen Erziehungsberechtigten, auch wenn ich sie so jetzt nenne, an meinen Eltern, aber ja, keine Ahnung.
Auch wenn du keine Kritik formulieren möchtest, der Traum vom Fliegen halt natürlich noch ein bisschen nach, so verstehe ich dich.
Ja.
Nichtsdestotrotz gibt es ja die Menschen, die diesen Beruf auch verfolgen.
Ja, definitiv. Und da konnte man nämlich jetzt auf luftwaffe.de einen Beitrag zu einem Renegade-Flugzeug nachlesen. Weißt du, was ein Renegade-Flugzeug ist?
Du stellst mir immer so schwierige Fragen. Was ist ein Renegade-Flugzeug?
Hauptfeldwebel Sam Hansen im Resolute Support Einsatz. Ich erkläre dir natürlich gerne, was ein Renegade-Flugzeug ist. Ein Renegade ist die Bezeichnung für einen Fall zum Beispiel, bei dem der Verdacht besteht, dass ein ziviles Flugzeug für einen terroristischen oder auch wegen mir einen anders motivierten Angriff missbraucht werden könnte.
Oh je, ja, find sowas mal heraus, ob oder ob nicht.
Ja, ja. Da gibt es natürlich ein festes Schema, wonach da gearbeitet wird, um eben ein Flugzeug in diesen Renegade-Status zu heben. Also es muss schon kein Funkkontakt mehr da sein und so.
Also das ist jetzt nur ein Punkt von vielen, nehme ich an, die dann so abgehakt werden. So kein Funkkontakt,
genau.
Okay. Dann kommt als nächstes, fliegt einsam und verlassen in eine Richtung, ohne sich zu melden. Okay, und dann gehe ich mal davon aus, irgendwann wird man doch darauf reagieren, oder? Also man sieht da, also Film, Fernsehen, ich stelle mir jetzt vor, dass da Strahlenflugzeuge in den Himmel fliegen, sich neben das Flugzeug positionieren und dann Sichtverbindung aufbauen, oder?
Mal abgesehen davon, dass du, glaube ich, einer der ganz wenigen Menschen bist, der ein Düsenjet Strahlenflugzeug nennt, ja, da gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Dann steigen auf jeden Fall zwei Eurofighter auf und kontrollieren, gucken da rein, Sichtverhältnisse, gucken, ob der Pilot reagiert oder ob tatsächlich ein Missbrauch vorhanden ist. Bis hin zu der Stufe, dass man eben auch die Waffen benutzt, also dass man als Pilot auch sehen könnte, oh, tatsächlich benutzen gerade die Waffen und dann können die auch abgedrängt werden und so Sachen. Auf jeden Fall kann man das nachlesen auf luftwaffe.de. Und ich würde mich aber tatsächlich auch mal interessieren, was macht man? Was ist, wenn da ein Flugzeug ist, was in terroristischen Händen ist? Oder wenn man das nicht feststellen kann, schießt man es ab?
Du glaube ich, sprichst gerade eine moralisch-philosophische Frage an, die schon oft diskutiert wurde. Und ich glaube, dazu gibt es mittlerweile auch ein Stück für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und im Kino oder als Film kam das auch schon raus. Ja, eine schwierige Frage.
Ich sage nur herzlich willkommen beim Radio an danach Ethikunterricht, oder nicht?
Ja, es ist tatsächlich eine der vielen möglichen Varianten. Nee, keine Ahnung. Wie würde man da reagieren? Ist schwer zu entscheiden. Wie würdest du reagieren?
Ja, es ist eine Gretchenfrage, muss man gestehen. Ich würde tatsächlich einem Abschuss dafür sprechen.
Nein.
Aber,
nein.
Ich weiß nicht. Also sind wir doch mal ehrlich. Man kann halt nie wissen, wie hoch oder was passiert wirklich.
Ja, natürlich, aber eben weil ich das nicht genau weiß, also ich finde, man kann ein Leben mit einem anderen nicht aufwiegen. Aber wie du schon sagst, es ist eine Gretchenfrage, ich weiß gar nicht, ob das, ja, lassen wir es einfach so. Also es ist eine Frage, die kaum lösbar ist. Ich finde, da spielen sehr viele moralische Bedenken eine Rolle.
Ja, das stimmt. Im März kam es tatsächlich dazu. Eine indische Passagiermaschine ist da von Indien aus geflogen und wollte nach London und in Rumänien brach der Funkkontakt ab. Und dann hat man tatsächlich in Deutschland zwei Eurofighter hochgeschickt und sich das angeguckt. Und das führte sogar dazu, dass dieser Renegade-Fall auch auslöste, dass Atomkraftwerke in Deutschland schon evakuiert wurden. Also da wurden schon einige Maßnahmen getroffen, um das runterzufahren. Also das passiert öfter, als man denkt.
Na, ein Glück kriegt man das so oft nicht mit, ne?
Nee, ich wollte gerade sagen. Aber offensichtlich haben die Fliegerstaffeln da einiges dann auch zu tun, wenn sie mit ihren zwei Eurofightern hochfliegen. Über die Eurofighter haben wir auch in unserem Programm, im Radio Andernach-Programm berichtet. Und da konnte man definitiv schöne Beiträge zu hören. Die ganze Woche über haben wir über Kampfflugzeuge der Bundeswehr gesprochen. Wollen wir da mal zusammen reinhören?
Ich bitte darum.
Der Name Eurofighter ist Programm. Als der zweistrahlige Kampfjet den Tornado ablöste, änderte sich so einiges für die Crew. Im Cockpit sitzt nur noch ein Pilot. Das Flugzeug ist mit hochmoderner Technik ausgestattet. Da ist es klar, dass schon die Wartungscrew den Schraubenschlüssel gegen moderne IT tauschen muss. Stabsfeldwebel Stefan wurde vom Tornado auf den Eurofighter umgeschult und ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Jets flugklar sind.
Man geht innerlich immer, habe ich alles richtig gemacht? habe ich daran gedacht. Man denkt es immer so. Im Prinzip hat man es aber gemacht.
Und wenn dann alles gecheckt ist, schaut der Wartungstechniker trotzdem nochmal nach. Denn Verantwortung wird im Fliegerhorst ganz groß geschrieben.
Man muss sich natürlich eins im Klaren sein. Es hängt Minimum ein Menschenleben ab. Der Pilot, der oben drin sitzt, der sich auf uns verlässt, der uns vertrauen muss. Ja, das gibt es natürlich alles. Das ist natürlich ein großes Vertrauen, was natürlich der Pilot auch in die Wartungskur reinsteckt. Halt, ne?
Dieses Verantwortungsbewusstsein wissen natürlich auch die Piloten zu schätzen. Wenn sie in ihren Eurofighter steigen, müssen sie sich hundertprozentig auf ihre Wartungscrew verlassen können.
Dementsprechend sind wir auch sehr sensibel in der Hinsicht, was die Inspektionen angeht und. Weil uns auf jeden Fall im Hinterkopf ist, hey, da ist auf jeden Fall einer, der verlässt sich auf uns. Und von daher muss das hier 1000% sein, nicht 100%, 1000%. Ne?
Also ich finde, Hauptfeldwebel Sam Hansen im Afghanistan-Einsatz, das sind auf jeden Fall spannende Themen, diese Kampfflugzeuge der Bundeswehr.
Sind sie in jedem Falle. Und zum Nachlesen gibt's das Ganze eben auf bundeswehr.de, so habe ich dich verstanden.
Genau, und auf luftwaffe.de nochmal expliziter. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, natürlich kann man kein Leben mit dem anderen aufwiegen. Es ist eine schwierige Frage, ich würde es nicht entscheiden wollen. Und auch nicht müssen. Und von daher ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber wo fängt man da an und wo hört man da auf?
Man fängt an in der Ausbildung und hört auf mit Ausbildung, weil wir lernen nie aus.
Genau. Und wir hören jetzt auch auf. Denn das war's auch schon mit unserer dieswöchigen Folge vom Podcast, nämlich dem Funkkreis der Bundeswehr. Hauptfeldwebel Sam Hansen im Afghanistan-Einsatz. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei dir, Tobi. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.
Und dann hören wir uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, mach's gut.